Und ich bin auf einer Fortbildung gewesen in der Nähe von Berlin, an der Hochschule, wo ich studiert habe. Da habe ich eine Fortbildung gemacht und mit meiner Kollegin bin ich zurückgefahren. Und sie sagte, Jan, wollen wir nicht noch ein Eis essen unterwegs? Auf der A2 waren wir Richtung Hannover. Dann sagte er, dann lass uns doch heute an der ehemaligen innerdeutschen Grenze anhalten und dort ein Eis essen. 30 Jahre danach. Und das war so ein Moment, war so ein kurzer Moment. Man fährt mal kurz raus von der Autobahn. Aber es war echt irgendwie was Besonderes, sich da so ein Magnum reinzufahren. Und zu sagen, danke Gott, wir hatten nicht viel Zeit, man hätte dort alles mögliche an Gebetssachen machen können, so, aber wir mussten weiter. Und es war ein Tag, wo ich gestern extrem dankbar war und viele von euch hoffentlich auch. Und heute ist Erntedank, Gottesdienst, Gott hat uns wieder ein Jahr versorgt. Auch das wird in unserer Kirche nicht so hoch gehalten. Ich war in der letzten, in dieser Fortbildung waren einige Pastoren dabei, die auch Erntedank-Gottesdienst einfach noch stärker zelebrieren. Und das war Thema so. Und ich habe da gedacht, Mann, Gott hat uns gut versorgt und Gott hat unser Land versorgt und jetzt in dieser Krise sich auch wieder neu auf Gott auszurichten, auch als Gemeinde und persönlich, das hat mir Hoffnung gegeben. Ich dachte, Mann, da ist ja wirklich schon viel passiert und deswegen möchte ich jetzt einfach euch einladen, euch nochmal aufzustehen und Gott zu danken für diese Gnade, die er unserem Land erwiesen hat, wo Menschen gebetet haben, dass kein Schuss gefallen ist. Dass wir seit über 30 Jahren in Frieden in diesem Land leben dürfen und dass wir miteinander Gott bitten wollen, dass er so, wie er uns das letzte Jahr versorgt hat, dass er auch jetzt uns für das nächste Jahr versorgt, auch in dieser Krise, in der wir gerade sind. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir gestern feiern konnten, dass unser Land seit 30 Jahren wieder vereinigt ist, nach dem, was unser Land getan hat, was in unserem Volk auch an Schuld da war und vielleicht auch da ist. Wir danken dir, Gott, dass Menschen besonders in Ostdeutschland, gebetet haben in den Kirchen und dass kein einziger Schuss gefallen ist. Du hast gewirkt, dass wir in Deutschland wieder vereinigt leben dürfen. Bei all den Schwierigkeiten, die wir auch noch haben und die da sind, danken wir dir, Gott, für diese Gnade. Wir danken dir, Gott, dass heute Erntedank ist. Wir wollen dir die Ehre geben und wir danken, Gott, dass du uns dieses Jahr versorgt hast mit allem, was wir zum Leben brauchten. Ich danke dir dafür, dass wir in Frieden und in Freiheit in diesem Land leben dürfen. Vater, und so wollen wir uns dir jetzt auch zuwenden in der Krise, in der unser Land, in Europa, auch die Welt steckt und dich bitten, dass du eingreifst. Gott, du hast dich immer wieder als gnädig erwiesen. So flehen wir dich an, dass du ein Medikament schenkst oder einen Impfstoff schenkst, dass diese Krise überwunden werden kann. Wir bitten dich für die Menschen, die im Moment krank geworden sind, die ja im wahrsten Sinne des Wortes nach Luft schnappen und die ja vielleicht auch daran sterben jeden Tag. So bitten wir dich, Jesus, dass du eingreifst. Dass diese Krise überwunden wird. Jesus, die Kirchen sind an vielen Stellen zu im Moment. Auch wir können hier nicht so Gottesdienst feiern, wie das normal ist. Ich bitte dich, dass wir die neuen Möglichkeiten, die neuen Chancen nutzen, dass wir unsere Häuser öffnen, dass wir unsere Herzen öffnen füreinander und dass du weiter dein Reich baust. Daran wollen wir festhalten. Dir ist das Ganze nicht entglitten, du bist in Kontrolle. Und ich danke dir dafür, dass wir uns jetzt ausrichten dürfen, auch auf dein Wort. Ich bitte dich, dass alle, die hier sind in diesem Raum, alle, die an den Monitoren und an den Abspielgeräten sitzen, dass sie wirklich bewegt werden von deinem Wort und dass du mir Gnade gibst zum Sprechen und allen anderen Gnade zum Hören. Amen. Nehmt bitte gerne Platz. Wann lohnt es sich, etwas zu erneuern? Meine Großeltern und meine Eltern, das ist eine Generation, die haben immer noch wieder versucht, alles Mögliche heil zu machen, zu reparieren. Ich bin da schon vielleicht eine Generation weiter, da pflegt man seine Socken nicht. Die schmeißt man einfach weg. Oder die Hose. Ich meine, eine Zeit, als ich jung war, war es modern, kaputte Hosen zu haben, aber man macht die nicht mehr heile, wenn die einfach mal durch ist und macht dann Flicken drauf. Oder ein anderes Beispiel. Stell dir mal vor, ich habe ein altes Auto und es fährt nicht mehr, der Motor ist kaputt. Und ich gehe damit zur Werkstatt und der Mann dort sagt, es kostet 10.000 Euro. Und das ist aber ein alter VW Käfer. Und dann sage ich, okay, ich zahle diese 10.000 Euro. Einfach aus dem einen Grund, weil das ist der VW Käfer von meinem Opa. Und deswegen bedeutet mir das etwas. Mir ist es etwas wert. Ich investiere in die Restaurierung, weil es mir etwas wert ist. Ich investiere Zeit, Kraft und Geld, wenn es mir etwas wert ist. Es braucht aber eine Grundlage für diese Hoffnung. wenn ich beispielsweise dieses Auto in die Werkstatt bringe, dann möchte ich wissen, dass dort ein Kfz-Meister sitzt, der Ahnung hat von der Materie, der das schon mal geschafft hat. Ich gebe doch nicht mein Auto zum Beispiel in einen Friseursalon und sage, bitte mach mein Auto wieder heile. Da habe ich keine Hoffnung, dass das gut wird danach. Bei einem Kfz-Meister, der eine Expertise hat für Oldtimer, für VW-Oldtimer vielleicht so noch, da sage ich, das ist eine gute Adresse. Da habe ich Hoffnung. Wenn ich mein Auto dorthin gebe und dann natürlich auch den Preis bezahle, dann habe ich Hoffnung, dass ich am Ende ein richtig tolles Auto wieder habe und dass ich mit dem Auto von Opa noch weitere 10, 20, 30 Jahre rumdüsen kann. Oder es in der Garage hinstellen kann, aber es wenigstens schick aussieht und funktioniert. Ich brauche Hoffnung. Ich muss die Ahnung haben, dass ich das Ziel erreichen kann. Und diesen Gedanken möchte ich mal übertragen auf deinen Glauben und auf deinen Glauben, der vielleicht jetzt wackelig, brüchig geworden ist. Das möchte ich übertragen auf Kirche, wo man sich die Frage stellt, was ist das denn jetzt eigentlich noch? Da ist doch so vieles zerbrochen. Da ist so vieles ungewiss. Und wir leben in einer Zeit, in der nicht mehr alles klar ist momentan. Worauf kann ich jetzt überhaupt noch bauen? In der Krise steht sogar bei vielen der Glaube in Frage. Und es geht darum, sich die Frage zu stellen, was hat dann damals in der Vergangenheit im Laufe der Kirchengeschichte, im Laufe des Volkes Gottes funktioniert, dass Erneuerung stattfinden konnte. Wie erging es Menschen in der Geschichte des Volkes Gottes, im Volk Israel oder auch im Volk der Kirche in den letzten 2000 Jahren, die an ähnlichen Stellen waren, in ähnlichen Momenten gewesen sind, wo sie nicht mehr wussten, wie es weitergeht, wo sie zerbrochen waren, wo sie vielleicht keine Hoffnung mehr hatten und Gott eingegriffen hat. Was sind die Fundamente für Erneuerung? Wir starten mit einer neuen Predigtreihe, das Fundament für Erneuerung. Und es geht eben darum, diese Erneuerungsprozesse in der Vergangenheit vor Augen zu haben und daraus Hoffnung zu schöpfen, wie das passieren kann. Wenn wir zum Beispiel an das Volk Gottes denken, das Volk Israel, einfach nur ein paar Streiflichter. Sie sind aus dem Volk Ägypten ausgezogen, sind in das verheißene Land gekommen. Und dann, nachdem Josua tot ist, beginnt das Buch Richter zum Beispiel und dann heißt es immer wieder, dass dieses Auf und Ab, Auf und Ab. Zum Beispiel Richter 2. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel und dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hat und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern, die um sie herum wohnten und beteten an und erzürnten den Herrn. Das heißt, das Volk Gottes hatte sich von Gott entfernt, Gott hatte seinen Segen zurückgenommen. Und dann haben sich Gott wieder zugewandt. Dann wird es berichtet bei Gideon, genau das Gleiche. Immer diese Aufwärts-Abwärtsbewegung. Dann gab es die Könige im Volk Israel. Saul, ein König, der erste König Israels. Dann David, Salomon. Dann gab es eine Trennung in Nordreich und Südreich. Das ist eine ganz interessante Geschichte von einem König, der ist mit 8 Jahren König geworden. Stell euch das mal vor, mein Sohn wäre dann schon 2 Jahre König. Ich kann euch eins sagen, das möchtet ihr nicht. Dass ein 10-jähriger König von einem Volk ist. Ich habe einen tollen Jungen, aber ich wünsche ihr, wenn er König wird oder Bundeskanzler, wie auch immer, dass er noch ein paar Jahre hat. Bis dahin. Aber dieser junge Mann, Josia heißt der Mann, hat im 18. Regierungsjahr hat er jetzt jemanden zum Tempel geschickt und dann kommt ein Priester an und sagt, wir haben eine Schriftrolle gefunden. Und dann lesen sie die Schriftrolle und dann merken sie, was in der Schriftrolle, das ist das Gesetz Gottes, das haben sie gar nicht mehr beachtet. Und da gibt es Gerichtsandrohungen und der Josia bricht in Tränen aus und sagt, das kann nicht sein, wir haben uns von Gott entfernt. Und dann heißt es dort, nachdem die Lesung beendet war, also er hat gesagt, das ganze Volk muss in den Tempel kommen, sie müssen diesen Text hören, das Gesetz Gottes hören. Und nachdem die Lesung beendet war, schloss er mit dem Herrn einen Bund und schwor, wir wollen wieder dem Herrn gehorchen. Von ganzem Herzen und mit aller Hingabe wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und sie haben dann die Götzen niedergerissen, sie haben sich wieder Gott zugewandt und Gott hat gesegnet. Einfach so ein paar Schlaglichter, wenn sich das Volk Gottes von Gott entfernt hat, gab es immer diese Mechanismen, immer wieder das Gleiche, dass Menschen sich dann wieder ausgerichtet haben auf Gott. Und Gott, wir haben uns von dir entfernt und wir brauchen eine neue Begegnung mit dir. Auch in der Kirchengeschichte, ähnliche Muster, Zerbruch. Und dann an bestimmten Punkten haben Menschen diese Dinge wieder in den Fokus genommen und gesagt, was haben wir verloren? Einer der bekanntesten ist Martin Luther. Und er hat 4 Punkte beschrieben, die für mich auch oder für uns auch Inspiration waren für diese Predigtreihe. Die sogenannten 4 Soli. Dieses allein, was alleine die Gnade, allein das Wort Gottes, die Heilige Schrift, allein Jesus Christus, allein der Glaube. Und ihr Lieben, das ist nicht eine Erfindung von Luther. Luther hat es nur noch mal stark auf den Punkt erhoben und gesagt, darum geht's. Wenn wir das im Volk Gottes uns anschauen, es ist immer der gleiche Mechanismus. Man nimmt sich Gottes Wort wieder in die Hand. Man sagt, Gott hat sich nicht verändert. Gott ist ein gnädiger Gott. Das heißt, wenn ich mich Gott zuwende, mit meiner Schuld, mit meiner Sünde, mit meinem Versagen, dann ist Gott gnädig. Ich muss das Wesen Gottes verstanden haben und glauben, dass Gott nicht ein Gott ist, der da sitzt mit seinem Lehrerstab und dir einen über die Finger gibt, weil du was nicht hingekriegt hast. Sondern Gott ist wie ein Vater mit offenen Armen. Wir dürfen zu ihm zurückkommen. Dass wir die Maßstäbe Gottes, von Gott Gottes uns wieder neu, persönlich, aber auch als Gemeinde vor Augen führen. Unsere Kirchenbewegung, die Pfingstbewegung, ist ein klassisches Beispiel dafür. Sie haben sich die Apostelgeschichte durchgelesen, die Urväter der Pfingstbewegung, und haben gesagt, was dort normal war, nämlich, dass der Heilige Geist lebendig ist, dass er wird, dass da Zeichen und Wunder passieren, dass da Heilung passieren, dass es das Sprachengebet gibt. Das erleben wir nicht mehr. Lasst uns Gott anflehen, dass er das tut. Und Gott hat es getan. Und Gott hat eine Bewegung geschenkt in der Kirchenbewegung, in der Kirchengeschichte. Diese Auswirkung hat sich in andere Kirchen ausgewirkt. Erneuerungsbewegungen in anderen Kirchen, in den großen Kirchen, weltweit. Ist eine Bewegung geworden, weil Menschen Gottes Wort ernst genommen haben. Und darum geht es in dieser Predigtreihe. Um diese Grundlagen, weil Gott sich eben nicht verändert hat. Darum haben wir Hoffnung, wenn wir uns Gott wieder zuwenden, dass Gott sich auch gnädig in unserem Leben erweist. Darum habe ich Hoffnung für mich. Darum habe ich Hoffnung für dich. Darum habe ich Hoffnung für die Kirche, weil Gott sich nicht ändert. Das muss nicht heißen, dass wir danach auf Wolke 7 schweben und alles nur noch gut und schön ist. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott eingreifen wird. Darum geht es im Kern. Damit wir Gottes Willen möglichst dass wir das immer besser verstehen und dann in die Einstimmung kommen mit dem Willen Gottes. Und ich möchte heute beginnen, diese Predigtreihe, mit dem ersten Punkt aus diesen 4 Punkten, nämlich die Gnade. Und ich habe da dieses Bild gewählt. Geöffnete Hände. Gnade hat mich etwas mit Schenken zu tun und beschenkt werden. Und wenn ich dich an deinem Geburtstag besuche und du ganz viele Sachen schon in deiner Hand hast, und ich auch noch mit so einem großen Geschenk ankomme, dann könnte es sein, dass ich mit diesem Geschenk wieder nach Hause gehen muss, wenn du nicht deine Hände mal leer machst. Du musst deine Sachen mal zur Seite legen, um ein Geschenk zu empfangen, wenn deine Hände schon voll sind. Und darum geht's. Darum dieses Bild. Es ist eine Haltung. So stehe ich vor Gott. Ich lasse mich von Gott beschenken, aber ich lasse auch los von Dingen, die mein Leben beschwert haben. Wir werden heute versuchen, mal sehr intensiv über dieses Thema nachzudenken. Paulus hat es in einer Abschiedsrede an die Epheser in der Apostelgeschichte beschrieben, wo er sagt, ich aber achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Das Evangelium von der Gnade Gottes, das war die große Überschrift in dem Leben von Paulus. Das war sein Amt, diese frohe Botschaft von Gottes Gnade zu bezeugen. Aber dann ist es ja die Frage, was bedeutet denn eigentlich Gnade? Was ist das denn bitte? Auch in unseren Kreisen sind wir da manchmal nicht so sattelfest, möchte ich mal sagen. Gnade, was ist das eigentlich? Es bedeutet Geschenk, Gnadengeschenk oder auch Segen. Und es ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir glauben, dass Gott in seinem Wesen ein gnädiger Gott ist, der uns gerne beschenken will. Wenn wir nicht diesen Glauben hätten, dann hätten wir ein Problem. Dann würden wir das vielleicht machen wie in anderen Religionen, dass wir sagen, Gott, ich habe erstmal bestimmte Dinge getan und bestimmte Gesetze eingehalten und Gebote eingehalten und jetzt traue ich mich zu dir zu kommen. So funktionieren fast alle anderen Religionen. Ich würde fast sagen, jede andere Religion. Da musst du erstmal etwas tun, etwas leisten, irgendwelche Treppen hochklettern, irgendwelche Gesetze erfüllen, irgendwelche Reinigungsrituale durchziehen. Bei Gott kannst du so, bei dem Gott, an den wir glauben, kannst du sofort kommen. Es ist sein Charakter, Gottes Charakter ist, dass er gnädig ist. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, sagt Gottes Wort. Das heißt, diese Voraussetzung müssen wir glauben, daran festhalten. Was bedeutet das wirklich? Was bedeutet es nicht? Es bedeutet nicht, es ist alles egal. Gnade bedeutet nicht, es ist alles egal. So nach dem Motto, ich kann ja unter der Gnade leben und dann kann ich auch machen, was ich will. Ich muss gar nichts mehr tun, ich lebe unter der Gnade. Sünde ist nicht mehr das Problem für Gott, ich lebe unter der Gnade. Das bedeutet das nicht. Und warum ist dieses richtige Verständnis von Gnade von entscheidender Bedeutung? Ja, weil man Gnade auch missverstehen kann. Und da wären wir auch nicht die Ersten. Die Bibel gibt uns ein gutes Beispiel im Römerbrief, in Römer 6, Vers 1, sagt Paulus, was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Sollen wir in der Sünde bleiben, damit die Gnade noch mächtiger bleibt? Das war offensichtlich ein Gedanke. Petrus sagt ja später im zweiten Petrusbrief, dem Paulus, der hat viele Briefe geschrieben, die waren auch nicht immer so leicht zu verstehen. Einige haben es missachtet oder haben es missbraucht, was Paulus geschrieben hat. Wenn man die Gnade wirklich verstanden hat, dann merkt man auch, wie gefährlich das ist. Gnade ist gefährlich. Viele Menschen haben das missbraucht, um ihr eigenes sündiges Leben weiterleben zu können. Ich kann ja unter der Gnade leben. Und man fragt sich irgendwann, wieso verändert sich nichts in meinem Leben? Warum werde ich nicht Christus ähnlicher? Bonhoeffer hat das ausgedrückt in seinem Buch Nachfolge. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Billige Gnade bedeutet also Gnade ohne Erneuerung. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Wie geht's weiter? Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament, Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird, Gnade ohne Preis und Kosten. Bonhoeffer kritisiert das. Er sagt, das ist nicht die Gnade, die in der Bibel gemeint ist. Wir als Kirche haben seit 2000 Jahren stehen in der Gefahr, dass wir die Gnade an der Stelle missbrauchen. Paulus und Bonhoeffer würden uns vielleicht zurufen, Sünde ist noch ein Problem, wenn du damit einfach weitermachst. Sünde muss dich nicht hindern, zu Gott zu kommen, aber weiterzumachen in der Sünde, das ist ein Problem, weil Sünde trennt. Sünde trennt uns von Gott. Sünde trennt uns von Mitmenschen. Und Sünde trennt uns auch ein Stück weit von uns selbst. Ich werde mir selbst fremd. Was für ein Drama. Der Begriff Gnade hat eine zweifache Bedeutung. Auf der einen Seite von auf Gott hin angewandt. Da meint es dieses Beschenktwerden, unverdiente Gunst von Gott zu bekommen. Auf Christen angewandt bedeutet das auf der anderen Seite, dass wir im Hier und Jetzt leben und verändert werden. Das sind diese beiden Seiten von Gnade, die man im Blick behalten muss, damit man das nicht missversteht. Gnade wird also in Bezug auf Gott statisch verstanden, beschrieben. Ein Beispiel. Gott ist bei Ostfriesen und Bayern nicht gnädiger als beim Rest der Menschheit. Ostfriesen sind nicht bessere Menschen und können sich irgendwie bei Gott etwas mehr verdienen. Und Bayern auch nicht. Ich habe ja 4 Jahre in Bayern gelebt und ich finde, dass die vom Charakter her ziemlich ähnlich sind. Bayern und Ostfriesen glauben, sie sind der Nabel der Welt und sie sind Gott immer ein bisschen näher. Deswegen habe ich mich in Bayern auch so wohl gefühlt und musste hier in Oldenburg wieder neu ankommen. Gott ist nicht gnädiger, wenn ich mich mehr anstrenge oder wenn ich seine Gebote halte. Gott ist wie ein Fels. Seine Gnade ist wie ein Fels. Das bedeutet, das ändert sich gar nicht mehr. In Bezug auf Christen wird es aber dynamisch verstanden. Es kann sich offensichtlich verändern. Wir können in der Gnade wachsen. Wir werden uns heute einen Text da anschauen. Ein Beispiel zum Beispiel in Lukas 2, da heißt es über Jesus als Menschen, er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott. Also Jesus als Mensch hat zugenommen an Gnade und Weisheit und Alter. Das Altwerden schaffen wir schon alleine, da brauchen wir nichts zu tun. Aber an Weisheit und an Gnade zu wachsen, da können wir einiges für zu tun. Es gab mal einen Werbeslogan, da hieß es, ich will so bleiben, wie ich bin. Das darfst du als Christ nicht sagen. Das ist schwierig. Diesen Satz darfst du als Christ nicht sagen. Wenn du also jetzt hier sitzt oder vor deinem Fernseher oder deinem Laptop oder zu Hause an irgendeiner anderen Stelle, wo du eine CD hörst von diesem Gottesdienst und denkst, Gnade reicht aus, Gott macht alles, dann kann ich dir sagen, wahrscheinlich wirst du keine große Erneuerung in deinem Leben erleben. Da passiert vielleicht nicht so besonders viel. Davon hat Gott mich in seinem Wort nicht allein gesprochen. Gnade ist keine Rechtfertigung für Faulheit eine Rechtfertigung dafür, dass du und dein Verhalten ja sowieso keinen Unterschied machen. Wenn dein Glaubensleben lahm geworden ist, wenn dir der Zustand unserer Kirche nicht passt, dann lade ich dich ein, den ersten Schritt zu tun, dir die Frage zu stellen, was ist eigentlich Gnade? Wie gesagt, in diesen zwei Dimensionen. Kann es sein, dass ich in dieser inneren Unsicherheit lebe, ob ich überhaupt von Gott angenommen bin? Liebt Gott mich überhaupt? Auch Christen kämpfen und ringen mit diesen Zweifeln. Habe ich Errettung? Dann darfst du dir sagen, ja, ich habe Errettung aufgrund der Gnade durch die Erlösung von Jesus Christus. Da darf ich mich ganz sicher draufstellen. Das ist auch der Grund, warum wir das weiter sagen wollen. Anderen Menschen sagen wollen, Gott ist mir gnädig gewesen. Und er ist mir immer noch gnädig, darum ist er dir auch gnädig. Und wenn wir uns als Schwestern und Brüder in der Kirche mal wieder so ansehen, auf diesem Fundament stehen wir nämlich miteinander, dass wir alle Gnade brauchten. Keiner unter uns ist irgendwie an der Stelle anders. Wir sind alle bedürftig, dass Gott uns diese Gnade schenkt. Und die Menschen, mit denen wir im Kontakt sind, auch. Wir gehen nicht in diese Welt hinein in der Haltung, du bist ein verdammter Sünder und wirst in der Hölle schmoren, deswegen bekehr dich mal lieber. Das ist nicht die Haltung der Gnade. Es ist ein entscheidender Unterschied, sagt Philipp Yancey, ob ich meinen Nächsten als potenziellen Bekehrten sehe oder als einen Menschen, den Gott schon lange liebt und dem Gott auch gnädig sein will. Die Gnade gilt mir und sie gilt dir. Wir sind beide eingeladen, das zu leben. Und wenn Kirche das miteinander lebt, dann gibt es immer wieder Wege aufeinander zu. Dann sagt man, okay, wir stehen auf diesem gleichen Fundament. Wir haben uns vielleicht verletzt. Wir haben vielleicht Sachen nicht hingekriegt. Aber wir gehen wieder aufeinander zu, weil wir auf dem gleichen Fundament stehen. Der Gnade, die uns zugesprochen ist in der Vergebung unserer Sünden, indem wir ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Das gilt dir und das gilt mir. Und da können wir uns neu begegnen. Aber eben auch zu erkennen, ich kann mich nicht verhalten wie die Axt im Walde, weil alles unter der Gnade ist. Das ist die andere Seite der Medaille. Und das Zweite, was wir tun können, diese Gnade eben neu begreifen und ergreifen, für uns persönlich, aber für uns als Kirche. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und dass wir auch entsprechend anfangen zu handeln. Dass wir uns neu auf das Fundament der Gnade stellen. Und die Folge davon, wenn ich Gnade verstanden habe, die Folge davon ist Lobpreis und Anbetung Gottes. Unseren Gott in seinem Wesen zu verstehen und ihn zu ehren für das, was er ist, nämlich ein liebender und gnädiger Gott. Das führt dazu, dass ich Buße tue, um mal dieses alte Wort zu benutzen. Buße tun bedeutet umdenken, weil ich in der Gegenwart Gottes dahinschmelze wie Butter in der Sonne. Wenn ich diesen gnädigen Gott mit den Augen des Herzens anschaue und sehe, was er für mich getan hat, was er mir vergeben hat. Mein Bibellehrer in der Bibelschule hat mal gesagt, wenn ihr an den Rand der Grube geht, aus der er Christus euch erlöst hat, dann verändert euch das. Und wenn du hart geworden bist in deinem Herzen, wenn du hart geworden bist gegenüber anderen Menschen, in der Familie zum Beispiel oder in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz, dann geh mal zurück an den Rand der Grube, aus der Christus dich erlöst hat. Schau aufs Kreuz im Geist. Mach die Augen zu und stell dir das vor, wie Christus am Kreuz hängt, auf dich schaut und sagt, das habe ich für dich getan, weil ich dich liebe. Das verändert uns, indem wir Gottes Wort lesen, das auf unser Leben anwenden. Ich möchte heute ganz kurz zwei Predigtexte mit euch anschauen. Keine Sorge, es wird nicht zu lang. Der erste Text ist aus dem Römerbrief. Römer 3, Vers 21 bis 24. Paulus schreibt, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das ist der erste Text. Dieser Text beschreibt diese rettende Gnade Gottes. Quasi die Zutrittstür zu Gottes Thron. Nicht Gesetz, das du halten musst, kannst vergessen, schaffst du sowieso nicht. Sondern Gnade. In die Gegenwart Gottes zu kommen. Der zweite Text, den wir uns anschauen wollen, aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, dort zwei Verse. Petrus schreibt zu den Geschwistern, ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Wenn wir uns diesen ersten Text vor Augen führen, ich gehe nochmal zurück, aus dem Römerbrief, da spricht Paulus davon, dass es ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit offenbart wird. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff, der auch juristische Anklänge hat. Es geht also darum, auf welcher Grundlage darf ich zu Gott kommen? Das ist die Frage. Gott ist gerecht, heilig und wir als Menschen sind es nicht. Jeder, sagt er hier, alle sind wir Sünder. Das heißt, wir sind, was ich vorhin sagte, wir stehen alle auf dieser gleichen Stufe. Und das ist der wichtigste Bezug oder ein wichtiger Bezug im Punkto Erneuerung. Wir haben die gleiche Grundlage. Nicht nur wir Christen, sondern alle Menschen. Darum glaube ich auch, dass wir Christen die beste Möglichkeit hätten und haben, um mit dazu beizutragen, dass Frieden wiederhergestellt wird, auch zwischen Nationen, zwischen unterschiedlichen Ethnien, zwischen unterschiedlichen Meinungen. Wir stehen da alle auf der gleichen Basis. In Vers 24 ist dann die Rede von der Gnade Gottes. Und das ist die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Gott hat die Beziehung zu ihm ermöglicht. Gott war es, nicht wir. Und wir haben diese frohe Botschaft, das Evangelium der Gnade, wie Paulus es sagte. Die frohe Botschaft. Wir haben eine frohe Botschaft und keine Drohbotschaft, wie es mal ein Bibellehrer so schön gesagt hat. Wir müssen den Leuten nicht drohen und sagen, oh, sondern wir haben eine frohe Botschaft. Gott hat das für uns getan. Das ist also der erste Teil von Gnade. Das ist halt etwas, was wir in diesem Kontext häufig schon gehört und gelehrt haben. Deswegen will ich an der Stelle nicht noch tiefer da einsteigen. Könnte man machen, man könnte sogar ganze Predigtreihen über das Thema machen, aber so viel Zeit habt ihr nicht und ich nicht und deswegen schaue ich jetzt mal stärker ein bisschen auf den zweiten Text aus dem zweiten Petrusbrief. In diesem Text, auch im Kontext dieses Briefes, geht es darum, dass wir stark werden, indem wir wachsen. Und darin hatte Petrus Erfahrung gemacht. Petrus, das war doch dieser Wackelkandidat unter den Jüngern von Jesus, eigentlich mein Lieblingsjünger. Jesus hat für ihn gebetet. Lukas 22, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Petrus war so ein typischer, arroganter, hochnäsiger Typ gewesen. Ich werde nicht fallen. Die anderen vielleicht, aber ich werde nicht fallen. Ich bin besser als ihr. Und Jesus sagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn wir uns das mal einen kleinen Moment, vielleicht in unserer Glaubenskrise, in der wir vielleicht gerade drinstecken, gefallen lassen. Gott betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus betet für seinen Jünger, wo er allen Grund hätte zu sagen, Petrus, weiche von mir, ich will mit nichts mehr zu tun haben. Ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus betet für dich und für mich, dass unser Glaube nicht aufhört. Mich tröstet das. Auch wenn das eine direkte Übertragung ist, wo einige Theologen die graue Haare beikriegen, dass man das so direkt macht. Ich habe es mir einfach erlaubt. Gott betet und sagt, wenn du da erstmal durch bist, Petrus, dann hast du eine Expertise in Gnade. Du hast verstanden, was Gnade ist. Wenn du dann eines Tages wieder eingesetzt bist, du hast eine Expertise in Vergebung und Neuanfängen. Und hier am Ende seines Lebens ist Petrus ein gestandener, reifer Christ. Es gab in dem Kontext der Gemeinde die Gefahr von Irrlehren, 2. Petrus 2, und viele werden ihnen folgen, ihren Ausschweifungen um ihretwillen und den Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor und ihr Verderben schläft nicht. Die Gemeinde war in Gefahr. Die Gemeinde war in Gefahr zu wackeln und, wie es heißt, von den ruchlosen Leuten mitgezogen oder mitgerissen zu werden. Der Glaube war wackelig. Am Anfang sagt Petrus, darum, liebe Brüder, bemüht euch, desto mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Werdet fest, die Berufung und die Erwählung festzumachen. Das ist etwas, was ihr tun müsst. Das passiert nicht automatisch, weil man ja unter der Gnade ist, sondern das müsst ihr tun. Und dann am Briefende, wenn ihr nicht im Glauben fallen wollt, dann reicht es nicht aus, einfach nichts zu tun. Wachst in der Gnade. Es kann im Glauben keinen Stillstand geben. Wenn du nicht fallen willst, sagt Petrus, dann musst du wachsen in Gnade. Sonst wirst du eventuell mit weggerissen. Deswegen ist Gnade so wichtig, es auch aktiv zu ergreifen. Viele denken, dass diese Aussagen ja so generell sind. Aber Petrus hat hier eben eine Gemeinde vor Augen. Generell bedeutet, dass Leute sagen, ja, man könnte sich diesen christlichen Lebensstil, ja so, jeder kann sich den so zum Vorbild nehmen. Aber das ist nicht der Fall. Petrus spricht hier zu Christen. Und er spricht sie an als Menschen im ersten Kapitel, da die Verse 3 und 4, wo er sagt, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Das ist das, was wir bekommen, geschenkt, Gnade. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Was Petrus hier sagt, ist also, ich spreche nicht die Leute generell an, sondern ich spreche die an, wo die göttliche Natur implantiert ist. Das ist die Grundlage. Gott hat seinen Geist in dich hineingelegt. Lebe entsprechend. Das ist das, was Petrus sagt. Gott hat etwas an euch getan. Lebt es aus. Du kannst nicht stückweise Christ werden. Du kannst dich nicht selbst optimieren, um dann eines Tages doch Christ zu sein. Sondern du wirst von jetzt auf gleich hineingeboren, indem du Jesus das Leben übereignest. Indem du Jesus als deinen Herrn annimmst. Gottes Natur in dir. Und Petrus sagt hier, wachst darin. Wachstum ist möglich, sagt er. Und das ist wichtig, dass du das glaubst. Oder hast du dich vielleicht auch schon mal abgefunden, dass du so Lieblingssünden in deinem Herzen hast? So schlechte Gewohnheiten, Bitterkeit, Unvergebenheit. Hast du das einfach zugelassen und hast resigniert? Alle mögen wachsen, aber ich nicht. Doch, auch du kannst wachsen in der Gnade. Gottes Natur lebt in dir. Die göttliche Natur durch den Heiligen Geist in deinem Herzen. Charles Finney hat gesagt, in diesem Kontext auch dieses Textes, Charles Finney war ein Erweckungsprediger in der amerikanischen Kirchengeschichte, wo es starke Erweckungen gab. Er sagte, man muss wachen, man muss vor allem seine Lieblingssünden gegenüber sorgfältig auf der Hut sein. Hast du auch so Lieblingssünden, wo du wachsam sein musst? Wo du dir keine Nachsichtigkeiten erlauben solltest, weil du den Heiligen Geist betrübst. Kann es sein, dass du auch sowas hast? Er sagt dann, wir sollten zum Beispiel nicht Menschen verurteilen, nicht Menschen richten. Wir sollen auf den Stolz in unserem Herzen achten. Auch für Christen ein Problem, dass man sich über den anderen erhebt. Ich bin doch ein bisschen frommer als die anderen. Ich kriege das doch schon ein bisschen besser hin als Schwester X und Bruder Y. Oder die Selbstsucht, wenn das Ego ständig mitreden muss. Oder der Neid, dass ich dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönne. Unreine Gedanken. Und Petrus sagt hier im Kontext, die göttliche Natur, die ist in dir und die kann das Böse besiegen. Wachs darin, mach dich darin fest, wachs in der Gnade. Du kannst dich verändern durch die Kraft Gottes. Du bist eben wie eine Pflanze, wie ein Baum. Du kannst wachsen. Lass dich nicht auf die Lüge ein. Ich muss so bleiben, wie ich bin. Du kannst so bleiben, oder ich will so bleiben, wie ich bin. Das mag auf diese Wurst und was weiß ich, was man da kriegen kann, zustimmen, aber oder passen, aber es ist nicht, passt nicht auf den Glauben und wird dich nicht erneuern. Und wenn wir uns dieses Bild von Wachstum nochmal vor Augen führen, dann hat das auch etwas Entspannendes. Insoweit, dass wir uns ganz leicht vorstellen können, dass ein Baum, zum Beispiel dieses Exemplar hier neben mir, hat ein paar Blätter verloren, aber egal, es lebt noch, das ist nicht von jetzt auf gleich hier entstanden. Bin ich mir ganz sicher. Das hat Monate, wahrscheinlich Jahre gebraucht, bis dieser Baum so aussah, wie er jetzt aussieht. Es ist also nicht Simsalabim oder ein Big Bang und du bist sofort fromm, alles super toll und dein Leben strahlt Gnade aus an jeder Pore, sondern du wächst darin, indem du dich immer wieder Gott auslieferst, indem du in seinem Wort liest, indem du Gemeinschaft hast der Glauben, indem du das Abendmahl feierst, indem du betest, indem du Buße tust, indem du die Beichte in Anspruch nimmst. Das ist bei uns keine Institution wie in anderen Kirchen, aber es ist eine super Sache, mit einem Bruder, einer Schwester zu sagen, weißt du was, man sollte sich sehr gut vertrauen, ich habe da ein Problem mit der und der Sünde. Bitte, hilf mir und bete für mich. Und wenn eine Sünde aus der Dunkelheit ins Licht gekommen ist, dann hat sie ihre Macht verloren. Das ist das Wesen von Sünde, in der Dunkelheit, im Okkulten zu bleiben. Okkult bedeutet verdeckt, dunkel, verborgen. Wenn es aber hochkommt, verliert es die Macht in deinem Leben. Du musst nicht verzweifeln, wenn du nicht sofort ein Baum bist von jetzt auf gleich, weil du vor einem Monat zum Glauben gekommen bist oder vor einem Jahr. Wachstum bedeutet Veränderung, prozesshaft. Es ist ja auch so, wenn mein kleines Kind zu mir kommt und sagt, Papa, ich wachse nicht, dann sage ich, liebes Kind, iss dein Gemüse und halt den Mund. Du wirst groß und stark werden. Und wenn er dann einen Monat später kommt und sagt, Papa, ich esse seit einem Monat Gemüse und wachse immer noch nicht, dann ist meine Antwort die gleiche. Iss dein Gemüse, sei geduldig, du wirst wachsen. Iss dein Gemüse und wachs. Das ist das Ermutigende an diesem Text. Und Petrus wiederum als Beispiel. Petrus ist am Ende seines Lebens. In diesem Brief, 2. Petrusbrief, können wir lesen, ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern. Hütte wird also ist ein Bild für seinen Körper. Dann geht's weiter. Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Und es geht nicht darum, dass er irgendwie sich einen Bausatz bei Ikea gekauft hat, in dem er wohnt oder sowas, sondern das ist ein Bild für den Körper und er weiß, Jesus hat es ihm offenbart, ich werde bald sterben. Und die Kirchengeschichte lehrt uns, Petrus ist einen furchtbaren Tod gestorben. Aber er hat gesagt, ich muss euch jetzt stärken. Liebe Gemeinde, ich habe Gnade erlebt. Ich habe Jesus so oft verraten. Ich bin auf dem Wasser gewesen und ich habe auf die Wellen geschaut und Jesus hat mich gerettet. Ich habe gesagt, Jesus, ich verleugne dich nicht und ich habe ihn 3-mal verleugnet. Und Jesus ist mir begegnet nach Golgatha und nach der Auferstehung. Und er hat mich gefragt, liebst du mich? Und dann gibt es eine Situation im Galaterbrief, wo ich es wieder nicht geschafft habe. Paulus muss mir ins Angesicht widerstehen, weil ich immer noch Probleme mit Heuchelei hatte. Schaut, lest zu Hause nach Galater 2. Petrus hat eine Expertise in Gnade. Diese Veränderung, dass Petrus nicht ein Wackelkandidat ist, sondern der feststeht und dem Tod in die Augen schauen kann und sagt, diese Hütte wird abgebrochen. Aber ich weiß, dass ich eine Hoffnung habe, die wirklich tragfähig ist. Und ich wünsche euch, dass ihr wächst in der Erkenntnis Jesu Christi. Darum geht es. Was machen wir daraus? Was machen wir damit? Wenn wir darüber nachdenken, dass Gnade der erste, das wichtigste Aspekt für Erneuerung ist, dann ist es wichtig, dass du verstehst, dass dein Status vor Gott, wenn du zu Jesus gehörst, sich nicht mehr erhöhen kann. Dein Status ist der höchste, den es gibt. Du kannst nicht noch mehr Kind Gottes werden, nicht noch geliebter von Gott. Das ist dir zugesprochen. Glaub das bitte. Deine Rechte und deine Akzeptanz bei Gott kann nicht mehr werden. Gott hat sich festgelegt in seinem Sohn Jesus Christus. Er will dich beschenken mit dem, was er durch seinen Sohn getan hat. Und das Zweite ist jetzt, dass diese Lehre, dieses Wissen über Jesus in meinem Leben anfängt zu wirken, mich zu verändern. Die Kraft der frohen Botschaft mein Leben verändert, transformiert. Dass das Einfluss bekommt auf mein Denken, auf mein Verhalten. Und wenn du dich aus Angst vor Gottes Zorn oder aus Pflichtgefühl Gott gegenüber verändern willst, wenn du versuchst, ein besserer Mensch zu werden aus dem Gedanken, ich muss ja dies und jenes tun, dann ist das nicht Wachstum in Gnade. Dann lade ich dich neu ein. Schau auf Christus und lass dich von ihm verändern. Ich möchte das ganz praktisch machen am Schluss. Ich glaube, ich bin ein Mensch mit vielen Ecken und Macken und Kanten. Und wenn man darüber Bücher schreiben müsste, dann könnte meine Frau, meine Kinder, meine Familie, meine Freunde könnten Bücher schreiben über mein Versagen, über meine Fehler. Aber ich glaube an einen Gott, der gesagt hat, dass er mir gnädig ist. Deswegen habe ich es gewagt, immer wieder neu zu kommen. Manchmal haben mich Menschen getragen in seine Gegenwart, weil sie gemerkt haben, wie verzweifelt ich war. Und dann haben sie sich rechts und links unter meine Arme gestellt und sind mit mir dahin gegangen in die Gottesgegenwart und haben gesagt, Jan, wir beten jetzt für dich. Und ich habe geglaubt, wie es in Römer 5 heißt, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch mächtiger geworden. Wenn ich auf die Dinge schaue, die in meinem Leben passiert sind, als jugendlicher, junger Erwachsener, dann gibt es viele Dinge, wo ich nicht stolz drauf bin. Und wenn die Menschen aus dieser Zeit jetzt hier auftreten würden, dann würde ich ganz rot werden vielleicht. Ich bin immer wieder gegangen in die Gegenwart Gottes. Habe geglaubt, dass Gott gnädig ist. Meine Frau würde wahrscheinlich auch sagen, ja, es ist besser geworden an einigen Stellen mit ihm im Laufe der letzten Jahre. Dass ich meinen Zorn besser unter Kontrolle bekommen habe. Dass ich sanftmütiger geworden bin, dass ich liebevoller geworden bin. Ich muss mich manches Mal bei meinen Kindern entschuldigen, das kommt auch vor. Und danach gehe ich zu Gott und sage, Gott, tut mir leid. Da habe ich versagt. Bitte hilf mir. Ich habe einen Freund, mit dem ich mich jede Woche am Telefon treffe, am Freitagmorgen um 8.30 Uhr. Und wir sprechen darüber, was uns bewegt und wo wir auch versagt haben. Und dann sprechen wir uns zu, im Namen Jesu, deine Sünden sind dir vergeben. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich lade euch ein, jetzt innerlich in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir werden es auch gleich durch ein Lobpreislied tun. Wir werden, und wenn du merkst, dass da Dinge in deinem Leben sind, die du Gott sagen musst und möchtest und um Erneuerung betest, für dich persönlich, aber auch für uns als Kirche, für unser Land, dann ist das die Grundlage. Wir dürfen kommen, freimütig, ohne Angst, vor den Thron der Gnade. So heißt es sogar, Hebräer 4. Den Thron der Gnade. Da darf ich kommen zum Glück und du auch. Und da werden wir verändert, indem wir auf Jesus schauen, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und wenn Jesus mit Petrus fertig geworden ist, dann wird er auch mit mir fertig und mit dir auch. Dann verzweifle nicht, wenn es noch nicht sofort klappt. Altes Bild vor Augen, ein Baum wächst auch über die Länge der Zeit. Es ist nur wichtig, dass wir in Gnade verwurzelt sind. Ich möchte beten. Jesus, danke dafür, dass du uns das Herz des Vaters gezeigt hast. Und wenn wir auf dich schauen in deinem Wort, in den vier Evangelien, dann sehen wir einen Gott, der gnädig ist. Der nicht gesagt hat, ich komme zu den super tollen Frommen, sondern zu den Zöllnern und zu den Sündern, zu den Verlorenen. Und ich danke dir dafür, dass du dir aus dieser Gruppe von Menschen eine heilige Gemeinde baust. Menschen, die es nicht geschafft haben. Menschen, die versagt haben. Und ich bitte dich, dass du uns neu mit deiner Gnade begegnest, jedem Einzelnen. Ich lade dich ein, dass du Jesus vielleicht sagst, wo du Erneuerung wünschst, wo du um Vergebung bitten möchtest. Ich möchte jetzt einfach einen kleinen Moment haben, wo du das persönlich Gott sagen kannst. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns vergibst, wo wir es nötig haben, durch das, was dein Sohn Jesus für uns getan hat. Und weil wir daran glauben, dass du dich in deinem Wesen nicht veränderst, glauben wir auch, dass wir Grund haben, dir zu vertrauen und auf dich zu hoffen, dass da, wo unser Glaube Schiffbruch erlitten hat, wo unser Glaube klein geworden ist, wo unsere Hoffnung klein geworden ist, dass wenn wir uns auf dich ausrichten und uns neu von dir beleben lassen, dass du eingreifen wirst. Heiliger Geist, und so stehen wir auch als Gemeinde vor dir und bitten dich, dass du uns neu begegnest in deiner Gnade, dass du uns Gnade schenkst für Neuanfänge zwischeneinander, miteinander, zum Wohl dieser Stadt, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, Jesus. Schenk uns diese Gnade. Amen.